Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Der Nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Knieverletzungen gehören im Skisport fast schon zum traurigen Klassiker. Meniskus, Kreuzband und hin und wieder sogar die Kombination. Ich weiß das derzeit leider aus eigener Erfahrung. Was man tun kann und ob es immer eine OP braucht, bespreche ich mit meinem heutigen Podcast-Gast. Er ist Kniespezialist und Chirurg in der Praxisgemeinschaft MOVE in Buchenau und sein Name ist Dr. Martin Hausberger. Herzlich willkommen, lieber Martin.
Hallo.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt so nach der ersten, würde ich mal sagen, OP-Primetime, nach den Weihnachtsfeiertagen, hattet ihr ja relativ viel zu tun. Also
ja, die Primetime ist noch nicht ganz vorbei, die geht noch weiter.
Ja.
Das zieht sich dann doch meistens länger, als man es glaubt. Ja. Kommen jetzt dann noch die Semesterferien und bis zu den Osterferien. Ja. Passiert viel auf den Pisten und entsprechend auch oft mit gewisser Zeitverzögerung kommt dann die Arbeit bei uns an.
Okay, euch wird nicht langweilig.
Nein,
aber
definitiv nicht.
Dann erzähl gleich einmal, was ist denn jetzt das Schönste an deinem Job?
Ja, also das Schönste ist natürlich, dass man Menschen helfen kann. Das ist offensichtlich und ich sage, jeder, der nicht der Arzt will und werden möchte und das nicht als primäres schönes Ding der Arbeit betrachtet, der hat wahrscheinlich den Beruf verfehlt. Also wenn man nicht gern mit Menschen arbeitet, dann ist das sicher der falsche Job. Aber das direkte Helfen können und das war für mich auch immer das Spezielle an der Unfallchirurgie. Mhm. Der Patient hat eigentlich meistens ein relativ klares Problem und man kann ihm meistens sehr rasch und sehr gut helfen und wieder zurück in das normale Leben helfen. Und das ist das, was mir immer so gefallen hat und nach wie vor Spaß macht.
Das merkt man auch, wie du gerade über deinen Job sprichst. Und jetzt würde mich da vielleicht gleich als Nächster interessieren, wie kam es bei dir dazu, dass du Arzt geworden bist? Also ich glaube, Unfallchirurgie, hat man da selber irgendein Erlebnis gehabt, dass man da reinschlittert, unter Anführungszeichen? Bist du familiär geprägt oder?
Ja, ich bin weder familiär geprägt, noch habe ich Gott sei Dank gröbere Verletzungen selber erleben müssen. Natürlich schon Kleinigkeiten und so weiter. Das Interesse ist, ja, wie bei vielen, glaube ich, in der Jugend entstanden. Mir hat das immer fasziniert. Mir hat der Bewegungsapparat immer fasziniert. Ich bin selber, ja, in meiner Jugend relativ ambitioniert, sportlich unterwegs gewesen. Zwar nicht im Wintersport, habe aber dadurch natürlich trotzdem eine Körperlichkeit erlebt an mir selber und habe Verletzungen anderer miterlebt. Und das hat mich von Anfang an interessiert. So ist der grundsätzliche Wunsch entstanden. Und es hat sich dann eigentlich immer weiter in die Richtung entwickelt und dann war irgendwie klar, ich möchte Medizin studieren. Habe dann parallel noch Gesundheitssport studiert, weil mich das zusätzlich noch interessiert hat. Ich wollte also immer in Richtung Sport mich da weiterentwickeln. Und genau, und so ist es da dazu gekommen. Und, und es war für mich eigentlich von Anfang an klar, es wird Unfallchirurgie werden von der Ausbildung her, genau.
Jetzt merkt man bei deinem Dialekt nur ganz, ganz leicht, dass du kein Oberösterreicher bist.
Ja, es ist ja nicht ganz leicht und ich werde oft darauf angesprochen, meistens Gott sei Dank mit einem positiven Konnex. Das liegt vielleicht daran, dass einfach viele Urlaub in Tirol schon verbracht haben. Also ich bin ein gebürtiger Innsbrucker, wie man vielleicht hört.
Ja.
Habe den Dialekt auch nicht ganz abgelegt und habe das auch nicht vor, weil es ja eigentlich ganz nett ist, finde ich,
wenn
man irgendwie was
super
behält. Genau, so ist es. Und genau, und vom Werdegang war es dann natürlich naheliegend, dass ich in Innsbruck mein Studium mache und habe dann während des Studiums mich schon in die Richtung orientiert sozusagen, habe während dem Studium dann schon eine Verbindung aufgebaut mit oberösterreichischen Kollegen, die nach Tirol gewechselt sind, die ganz bekannt sind, der Professor Fink und der Dr. Hoser und habe dann während dem Studium schon dort im OB helfen dürfen. Super. Und habe dann dort meine Abschlussarbeit geschrieben und habe dann meine Facharztausbildung auch bei Ihnen in Ihrer Praxis begonnen, als Lehrpraxis, wie sich das nennt. Habe da länger gearbeitet, als man sich das für die Facharztausbildung anrechnen lassen kann, aber ich habe sehr profitiert, habe da sehr viel mit Sportlern, mit Spitzensportlern arbeiten dürfen und das hat mich sehr geprägt und hat auch das bestätigt, was mein Grundwunsch war, wie sich das bei mir entwickeln soll.
Vor allem, man muss ja eines sagen, du hast es jetzt so beiläufig erwähnt, wenn man es weiß, Dr. Fink und Dr. Hoser sind jetzt nicht nur coole Oberösterreicher, sondern wirklich gefragte Chirurgen.
Absolut.
Weil sie ja nicht nur normale Sportler operieren, sondern auch wirklich sehr, sehr viele Leistungssportler, wie, ich glaube, den Alaba, das war ja, glaube ich, eh in den Medien.
Genau.
Und wie war das da, wie du eigentlich so jung dort bei denen im OP gestanden bist und solche Leute operieren hast dürfen?
Ja, es war natürlich spannend, aufregend, das ist ganz klar. Und man sieht da, dass die Spitzensportler im Prinzip auch normale Menschen sind. Die haben vielleicht ein bisschen einen anderen Hintergrund, die haben einen anderen Druck, die haben ein größeres Team im Hintergrund, was natürlich immer mit involviert ist. Die haben auch höhere Ansprüche vielleicht manchmal.
Das heißt, die nehmen aber vielleicht gleich den Physiotherapeuten mit ins Krankenhaus?
Zum Beispiel, genau. Ja. Das ist natürlich im Fußball noch extremer. Da hat sich jetzt bei den Kollegen ja einiges in diese Richtung entwickelt. Zu meiner Zeit, das ist ja auch schon wieder einige Jahrzehnte her, muss man leider sagen.
Ach, so alt bist doch noch nicht.
Naja, aber auch schon etwas fortgeschrittener. Und damals war es tatsächlich vor allem der Ski Alpin. Also da sind neben dem ÖSV ganz viele internationale Sportler aus dem Skisport dort behandelt worden. Die Fußballer sind da natürlich heute noch viel
präsenter.
Ja. Und die sind auch noch, braucht man sich ja nur die Transferzahlen anschauen, da geht es ja inzwischen nicht mehr um Millionen, sondern beinahe um Milliardenbeträge, was da zum Teil fließen. Und entsprechend ist da das Team oder das Setting noch viel ausgeprägter, als das jetzt im Alpinensport ist. Aber damals habe ich einen sehr engen Kontakt zu den alpinen Sportlern und Sportlerinnen dann auch erleben dürfen.
Ja, total spannend. Das heißt, du hast dann dort deine Ausbildung gemacht?
Ja, also einen Teil meiner Facharztausbildung. Genau. Man kann ja in der Lehrpraxis nur einen Teil der Ausbildung machen. Meine weitere Ausbildung habe ich dann in Pongau, also im Süden von Salzburg gemacht, im Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum. Das
kenne ich auch seit kurzem.
Ja, leider muss man sagen, ja, das ist
die erste Anlaufstelle eigentlich für die ganzen Skiunfälle.
Das Zentrum im Ski Amadee, wie er der Überbegriff heißt, wo ja wirklich viele, viele Skigebiete in der Umgebung sind. Und das ist sozusagen das am höchsten priorisierte Krankenhaus, was jetzt nicht nur den normalen Skiverletzten auffängt, sondern was auch Polytraumatisierte, also Schwerstverletzte aufnimmt, wo man dann eine sehr breite unfallchirurgische Ausbildung erleben darf.
Wie lange warst du dort?
Etwas über 10 Jahre.
Ja. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Jetzt habe ich das nach meinem Skiunfall dort miterlebt, wie es dort zugegangen ist. Also wie kann man sich da während der Weihnachtsfeiertage oder Semesterferien die Arbeitswoche vorstellen? Also ich habe das Gefühl, das Krankenhaus ist einfach übergegangen.
Genau, also die Arbeit ist sehr intensiv, vor allem in den Wintermonaten, aber auch den Sommer darf man nicht unterschätzen, der ist ja inzwischen auch touristisch schon sehr stark gestiegen. Im Winter, habe ich immer so salopp formuliert, das ist etwas Kriegsmedizin, ja, die da stattfindet. Da ist so das tägliche Patientenaufkommen von der Piste zwischen 140 und 180 Frischverletzten. Und da ist das Repertoire unter Anführungszeichen an Verletzungen ein sehr breites. Wie gesagt, es geht von Schwerstverletzten, Polytraumatisierten mit Schädelverletzungen, Wirbelsäulenverletzungen, Querschnittsverletzungen bis eben hin zu den Knie- und Schulterverletzungen, zu den Klassikern, aber auch natürlich Schnittverletzungen und alles, was halt sozusagen da auftritt. Und die Arbeitsbelastung ist hoch, der Stress ist hoch. Die operative Schlagzahl ist hoch, was für Ausbildung natürlich sehr gut ist. Man sammelt extrem viel Erfahrung, wird resilient, was Stress betrifft, und kann aber natürlich extrem viel eben lernen. Und das war für mich auch der Grund, warum ich meine Ausbildung dort machen wollte. Wie man gesagt, ich möchte eine breite unfallchirurgische Ausbildung haben, weil es für mich einfach sinnvoll ist, aus der Breite in die Expertise zu gehen. Und man hat ja neben der allgemeinen Unfallchirurgie, die man dort eben dann abdeckt, das heißt Knochenbruchversorgung, Polytraumaversorgung, hat trotzdem, gibt es sozusagen Teams mit Spezialisierungen. Und da war für mich dann eben die Knie- und die Schulterchirurgie die zwei Dinge, auf die ich mich fokussiert habe. Also vor allem eben auch auf die minimalinvasive Versorgung mit Schlüssellochchirurgie, also arthroskopischen Versorgungen von Bandverletzungen und so weiter.
Und dann eben nach den 10 Jahren hast du genau. gedacht, du kommst in das schöne Oberösterreich und hilfst genau. den Oberösterreichischen.
Genau, also im Austausch zu den Kollegen, die nach Tirol gewechselt sind, haben wir gedacht, muss irgendein Tiroler auch nach Oberösterreich? Ja. Gibt es ja mehrere, so ist es ja, habe schon einige kennengelernt. Ja. Auch in meinem Bereich gibt es da mehrere aus verschiedenen Krankenhäusern. Genau.
Na, und da war dann eben, du bist jetzt in der Praxisgemeinschaft MOVE genau, und hast da das...
Genau, es hat sich so ergeben, sozusagen, wie das oft so ist im Leben. Mhm. Und da habe ich eigentlich ein super Setting vorgefunden bei den zwei sehr renommierten Kollegen, wo ich eben das Portfolio etwas erweitern kann. Das sind ja beide eigentlich klassische Orthopäden und ich habe sozusagen noch einen traumatologischen Schwerpunkt zusätzlich und erweitere sozusagen das Team. Und wir sind insgesamt, glaube ich, eine sehr gut funktionierende Praxisgemeinschaft, die nicht nur mit Ärzten besetzt ist, sondern wir haben auch Therapeuten im Haus sozusagen und versuchen da unser Bestes zu geben, um den Patienten zu helfen.
Ja, na, total spannend und jetzt kommen wir eh gleich in das Thema hinein. Ja? Ich habe es eingangs schon erwähnt, dass Meniskus und Kreuzbandverletzungen ja eigentlich schon irgendwie zum Skisport dazugehören und jetzt wäre einfach meine Frage, warum es genau diese beiden Teile des Körpers oder des Knies so oft betrifft. Ist das jetzt nur meine Wahrnehmung oder was beobachtest du gerade mit deiner Expertise?
Also grundsätzlich kann man sagen, ja, die Statistik ist da eindeutig. Knieverletzungen sind die häufigsten Verletzungen im Skisport. Mhm. Das liegt daran, dass die Kraft ja irgendwie vom Boden, von der Piste kommt. Mhm. Wir haben ja Skier, die wie lange Hebel wirken. Mhm. Und dadurch, dass wir im Skischuh relativ stabil sind, ist das Kniegelenk das erste Gelenk, das Rotations- und Stauchungsbelastungen auffangen muss. Und deshalb ist das sozusagen das Gefährdetste, gefolgt von Schultergelenk. Mhm. Es kommt eben aufgrund der Hebelmechanismen, die da stattfinden, eben häufig zu Verdrehungen, die eben dann in Kombination mit Beugung und einer Beinachse, also meistens in Richtung X-Beinstellung, eben da Belastungen stattfinden. Und die wirken sich dann am Knie eben in erster Linie auf Sehnen und in dem Fall oder Bänder und in dem Fall eben aufs Kreuzband und auf den Meniskus aus. Ja.
Vom Gefühl her, was sagst du? Ich meine, du bist nur dazu in einer Skiregion groß geworden. Kommt es nur mir so vor oder ist in den letzten Jahren sind die Verletzungen häufiger geworden und schwerer oder ist es jetzt nur, weil ich selbst betroffen bin?
Ja, das ist sicher auch, weil du selber betroffen bist. Ja. Ja. Da ist die Wahrnehmung natürlich eine verschobene. Da gibt es relativ gute Daten dazu und die zeigen was anderes. Die zeigen nämlich, dass die Verletzungen zurückgehen. Und das ist relativ eindeutig über die letzten Jahrzehnte eigentlich konstant. Genau. Ich glaube, das, was man beim Skisport da ganz stark unterscheiden muss, sind die absoluten Zahlen und die relativen Zahlen. Mhm. Und die absoluten Zahlen, die sind gar nicht so exakt erhoben, weil da gibt es keine klaren Statistiken, wo das alles aufscheint, sondern es gibt da verschiedene Einrichtungen, das Kuratorium für Verkehrssicherheit, die Versicherungen, Krankenhäuser. Da gibt es verschiedene Statistikersteller, also so genau wissen wir die Zahlen insgesamt nicht. Okay. Aber es sind wohl einige Zigtausende im Jahr. Mhm. Man spricht da jetzt in Österreich ungefähr von 40.000 Verletzten. Ja. Allerdings steht dem gegenüber eine doch beeindruckende Zahl an Seilbahnbeförderungen von 600 Millionen. Ja, das heißt, wenn man das umrechnet, sind es ungefähr 51 Millionen Skitage sozusagen, die da stattfinden. Und wenn man dann die Zahl in Relation betrachtet, dann ist eben das relative Risiko eigentlich gar nicht so hoch. Und man kann das dann auch eben in der Expositionszeit darstellen. Also wie lange muss man Ski fahren, um eine Verletzung zu bekommen, die einen Abtransport von der Piste braucht. Und da muss man als ambitionierter Skifahrer, der 20 Mal im Jahr Skifahren geht, 65 Jahre lang Skifahren, dass man dort sozusagen ein Risiko hat, eine Bergung zu brauchen. Ja. Also da schaut das Ganze dann schon anders aus. Ja. Das sind natürlich keine ganz exakten Zahlen, aber um das mal etwas zu veranschaulichen. Das heißt, die Absolutzahlen sind hoch, aber die relativen Zahlen im Vergleich zu anderen Sportarten sind niedrig. Auch da gibt es Statistiken für andere Sportarten. Mhm. Und da befinden wir uns ungefähr im Risiko von Reitsport. Das würde man jetzt auch nicht unbedingt als extrem risikoreich beurteilen. Ja. Wir haben da andere Sportarten wie Fußball, Handball, Basketball, Leichtathletik, die deutlich höhere relative Risiken auf Verletzungen haben. Ja. Deshalb muss man da etwas vorsichtig sein.
Brauche ich keine Angst vor dem Skifahren mehr haben?
Nein, es gehen einfach sehr viele Menschen Skifahren, haben eine lange Expositionszeit und weil es halt sehr viele machen, kennt man automatisch natürlich mehrere. Aber du hast natürlich was angesprochen, der Eindruck, und es wird ja auch von den Medien oft so vermittelt, ist, dass sozusagen gerade sehr viel passiert. Mhm. Ja. Ich glaube, man muss das immer am Ende der Saison dann wirklich wieder vergleichen mit den Vorjahren, ob es da irgendwelche Trends gibt. Das ist während der Saison immer schwierig, direkt einzuschätzen. Aber es gibt natürlich Faktoren, die da sehr wohl eine Rolle spielen. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt die heurige Saison vielleicht einmal dann als Beispiel nimmt, wir haben heuer sicher eine Kombination aus wenig Schnee, viel Kälte. Mhm. Das heißt, es ist wenig Naturschnee, die Pistenverhältnisse sind sicher sehr eisig und wir haben eine ausgesprochen gute Buchungslage für den Tourismus. Mhm. Das heißt, es ist einfach sehr viel los. Mhm. Es sind die Sturzräume klein, die Piste ist hart und daraus ergeben sich natürlich automatisch mehr Verletzte. Ja.
Okay, also, das klingt jetzt mal für mich nicht so schlecht.
Hoffentlich. Ja. Also man darf das Skifahren sich sicher nicht mies machen lassen von Verletzungsrisiken. Wir können dann später vielleicht darüber sprechen, was gibt es denn für Risikofaktoren, was kann man vielleicht machen, um das Risiko noch zu reduzieren.
Ja, für Training wahrscheinlich.
Ja, unter anderem.
Gut, so, jetzt ist es aber so, dass jetzt trotzdem viele Menschen stürzen und wie ist denn da die professionelle Herangehensweise? Es ist ja nicht immer gleich, dass es zum Äußersten kommen wird, ja. Aber ab wann sollte man trotzdem den Gang zu einem Arzt machen, auch wenn man vielleicht nur die Skipiste runterfahren kann?
Genau. Also ich glaube, ein paar Dinge sind dann eh trivial. Wenn man das Bein nicht belasten kann oder das Gelenk nicht belasten kann, ist schon einmal Alarmsignal. Eine Schwellung, die in einem Gelenk auftritt, ist ein Alarmsignal. Und natürlich das Schmerzniveau ist auch ein Alarmsignal. Und vor allem, wenn das dann über mehrere Tage anhält, dann ist es auf jeden Fall angeraten oder wird angeraten, dass man das dann natürlich professionell abklären lässt. Zumindest mit einer klinischen Untersuchung und angehängt dann eventuell mit bildgebenden Untersuchungen, dass man dann individuell entscheiden muss. Ja.
Wenn ich nicht draufsteigen kann, muss ich so und so sofort was tun.
Ist zu empfehlen. Es ist auf der Piste ja dann meistens geht es von selbst, wenn man nicht mehr abfahren kann, dann braucht man ja professionelle Hilfe, Pistenrettung, wie auch immer, was ja Gott sei Dank in Österreich sehr gut funktioniert. Es gibt auch natürlich Hubschrauber noch und nöcher, die dann die Transporte erledigen und damit landet man dann automatisch sozusagen im professionellen Setting und hat zumindest einmal eine erste Einschätzung.
Ja. So, und wenn dann eben zu dir oder zu euch jemand in die Ordination kommt mit starken Knieschmerzen, dann werden alle möglichen Untersuchungen gemacht. Und wenn dann eben rauskommt, Kreuzband beziehungsweise Meniskus, ja. Ab wann ist da eigentlich der Fall, dass man sagt, okay, da braucht es eine Operation oder da braucht es vielleicht keine Operation? Das würde mich jetzt einfach nur interessieren und ich glaube auch die Hörerinnen, dass man nicht immer gleich Angst haben muss vor einer Operation.
Also Angst braucht man vor einer Operation hoffentlich heutzutage nicht mehr haben. Respekt ist vielleicht das bessere Wort. Es ist tatsächlich eine sehr individuelle Entscheidung. Mhm. Also man muss da viele Faktoren mit einbeziehen. Mhm. Primär muss man natürlich einmal in einer professionellen Abklärung mal feststellen, welche Strukturen sind denn wirklich genau verletzt. Kreuzbandverletzung ist eben nicht gleich Kreuzbandverletzung. Es geht sehr oft um die peripheren Verletzungen, die eben begleitend stattfinden, sei es Meniskus, sei es Seitenbandverletzungen, sei es knöcherne Verletzungen, wie auch immer. Und dann muss man natürlich abschätzen, wie ist die Art der Verletzung exakt. Zum Beispiel bei einer Meniskusverletzung gibt es verschiedene Risstypen, die muss man dann natürlich einschätzen. Und da gibt es unterschiedliche Prognosen. Da gibt es Verletzungen, die ohne Operation definitiv nicht vernünftig ausheilen und wo man jedenfalls Operationen empfiehlt. Aber es gibt auch Verletzungen, die, wo der Körper mit Selbstheilungskräften auch einiges lösen kann. Und neben der Einschätzung der Verletzung an sich steht hinter jeder Verletzung natürlich ein Mensch, der unterschiedliche Ansprüche hat, der unterschiedliches Alter mit sich bringt, ein unterschiedliches Risikoprofil, der auch andere Wünsche und Vorstellungen hat, wie die Zukunft ausschauen soll. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, das mit einzubeziehen in der individuellen Entscheidung, wie dann der Plan sein soll, ob das in Richtung Operation gehen soll oder beinahe muss oder eben nicht, ob man eine konservative Therapie versuchen möchte, ob man eine Operation vielleicht auch zeitverzögert bewusst macht, vielleicht aus beruflichen Gründen, vielleicht aus privaten Gründen, vielleicht weil man periphere Verletzungen primär mal konservativ behandelt, um dann die Gesamtbelastung für die Operation zu reduzieren. Also da gibt es viele, viele Faktoren, die man dann eben individuell mit dem Patienten diskutieren muss und dann gemeinsam eine Entscheidung trifft. Ja.
Fakt ist aber, unabhängig davon, ob es jetzt konservativ oder operativ gemacht wird, es ist immer ein langer Weg zurück.
Auf jeden Fall. Verletzung, insbesondere an den Bändern, ist für ein Gelenk schon ein großer Einschnitt. Das Kreuzband ist ja einer der Hauptstabilisatoren des Gelenkes. Egal, ob man es operativ versorgt oder konservativ, hat das eine Konsequenz auf die Biomechanik des Gelenkes. Man hat primär Schmerzen, man ist länger nicht in der Lage, stärker zu belasten, man hat einen Muskelschwund und in der Phase der Rehabilitation ist es eben dann ganz wichtig, dass man die Funktionen, die man verliert durch die Verletzungen, dann eben auch wieder retour aufbaut, dass man sozusagen die Folgeschäden dann minimieren kann und auch nach Operationen eben das neuerliche Verletzungsrisiko reduzieren kann.
Was mich nur interessieren würde, wenn jetzt Sie ein Patient oder Patientin entscheidet, sich nicht operieren zu lassen, jetzt das Kreuzband, mit was muss man denn jetzt dann rechnen, wenn man das nicht macht? Ja?
Vom zeitlichen Aufwand ist es so, dass man empfiehlt, dass man die ersten 6 Wochen die Belastung schon eher reduziert. Das heißt jetzt nicht, dass man gezwungenermaßen mit Krücken geht oder unbedingt eine Schiene braucht, aber es geht darum, dass man die Belastung auf das Gelenk klein hält, dass das Gelenk, das durchläuft nach einer Verletzung mehrere Phasen. Da gibt es primär eine Entzündungsphase, die dauert ungefähr 2 Wochen und in der Phase ist wirklich dieses Pechschema sozusagen, was man kennt, also dieses Hochlagern, Schmerzreduktion, Kühlung, Kompression, dass man diese Dinge dann macht. Und danach geht es im Prinzip in eine Phase, wo die Heilung, wo die Narbenbildung stattfindet. Das dauert nur 6 Wochen ungefähr. Und im Anschluss kann man dann schon wieder mit den höheren Belastungen starten.
Aber was sind vielmehr auch die Konsequenzen, wenn ich mich nicht operieren lasse? Gibt es da dann, dass ich eingeschränkter bin, einfach mit dem, was ich machen kann?
Ja.
Oder
das Knie also da muss man wieder, man wieder unterscheiden, welche Strukturen verletzt sind. Beim Kreuzband ist es so, dass das Kreuzband alleine, das verheilt meistens narbig und es gibt eine gewisse Reststabilität. Und diese Reststabilität, die kann für manche Patienten, die das muskulär kompensieren können, ausreichen, ist aber natürlich auch immer abhängig, wie hoch die Belastung ist. Also es gibt einfach Sportarten, die eine hohe Kniestabilität brauchen, Ballsportarten, Skifahren, und es gibt Sportarten, die relativ wenig Stabilität brauchen, wie Radfahren zum Beispiel. Und wenn man jetzt seinen sportlichen Fokus eher auf Aktivitäten hat, die keine so hohe Stabilität voraussetzen, dann wird man auch ohne Kreuzband wahrscheinlich gut über die Runden kommen. Aber es gibt schon klare Daten dazu, die zeigen, dass eine anhaltende Instabilität das Risiko für Folgeschäden am Meniskus und am Knorpel einfach steigen lässt. Ja.
Und dann haben wir ja nur das Thema, dass es ja auch das ist, dass wenn ihr mal schon ein neues Kreuzband bekommen habt, das leider nicht für immer haltet. Und ich glaube, da ist ja die Anzahl auch relativ, jetzt nicht sehr hoch, aber trotzdem einige Patienten, die sich dann innerhalb von 1 oder 2 Jahren das Kreuzband wieder reißen, weil sie meistens wahrscheinlich nicht genug trainiert.
Also grundsätzlich kann man sagen, dass ein gut operiertes, gut eingeheiltes Kreuzband dieselbe Stabilität bietet wie ein natives Kreuzband in etwa. Aber ja, es gibt Rerupturen, wie man das nennt, also neuerliche Verletzungen, die häufig daraus resultieren, dass die Rehabilitation vielleicht nicht vollständig erfolgt ist, also dass man muskuläre Defizite hat, koordinative Defizite, Kraftdefizite und die dann das Risiko auf eine neuerliche Verletzung natürlich wieder ansteigen lassen. Mhm. Ja. Es gibt auch körperliche Voraussetzungen, da geht es um grundsätzliche Bandstabilität. Es gibt ja Menschen, die haben eher lockere Bänder und welche, die haben eher straffere. Es gibt auch andere Risikofaktoren, die Form des Schienbeinknochens zum Beispiel, die man inzwischen auch alle mit in ein Therapiekonzept einfließen lässt. Vor allem bei neuerlichen Verletzungen gibt es dann Zusatzmaßnahmen, wenn man das operativ nochmal angehen muss, wo man eben Zusatzeingriffe machen kann, um das Risiko weiter zu reduzieren. Ja. Also da passiert noch sehr viel in der Forschung und in der operativen Technik. Aber es ist immer wichtig, dass man an den Patienten angepasst die richtige Technik auswählt. Ja, es gibt ja verschiedene Sehnentransplantate, die man verwenden kann. Aber wie gesagt, das Hauptrisiko für neuerliche Verletzungen, vor allem im Breitensport, ist sicher die nicht optimale Rehabilitation, also das zu frühe wieder in Risikoaktivitäten reingehen.
Ich meine, das ist ja in eurer Praxisgemeinschaft sehr gut gelöst mit dem eigenen Therapiezentrum. Ihr habt dann auch eigene Packages für Back-to-Sports-Programme. Jetzt auch in meinem Fall, ich habe das Kreuzband gerissen, Meniskus verletzt. Wie ist das? Also außer ein Jahr lang hartes Training, aber was empfiehlst du grundsätzlich deinen Patienten? Und wie auch die enge Zusammenarbeit dann auch mit der Physiotherapie und ja, auf was müsste man schauen, dass man wieder schiefkommt?
Also ich sage den Patienten immer, die Operation ist maximal die halbe Miete für das Gesamtergebnis. Der Physiotherapeut, also die Rehabilitation, die physikalische Therapie im Anschluss, die spielt mindestens die gleiche Rolle und vor allem in der Prophylaxe für zukünftige Verletzungen spielt das eigentlich nur die viel größere Rolle. Da passiert auch forschungsmäßig noch sehr viel. Manches Mal oder häufig scheitert es natürlich aber auch so ein bisschen an dem Alltag, an der Realität. Also wenn man das mit einem Profisportler vergleicht, der hat natürlich ein anderes Setting, der hat mehr Zeit, der hat keinen Beruf nebenbei, den er ausübt, der hat vielleicht keine kleinen Kinder zu Hause, die versorgt werden müssen. Das heißt, der kann seinen ganzen Tag darauf planen, dass er möglichst rasch körperlich wieder fit ist. Das ist für einen Normalsterblichen sozusagen eine andere Sache. Trotzdem ist es natürlich extrem wichtig, dass man in einer guten Physiotherapie ist, in einer angepassten Nachbehandlung, die sich eben nicht nur nach Zeitpunkten richtet, sondern die sich angepasst an das, wie das Gelenk im aktuellen Status gerade ist, die Therapie eben langsam steigert. Ja. Dass man alle körperlichen Fähigkeiten wieder lernt, sei es Kraftausdauer, sei es Bewegungsumfang, sei es Maximalkraft, sei es Gleichgewicht. Und dann schlussendlich eben auch Dinge, die sportartspezifischer werden, Agility-Training. Und wenn man aus dem ambitionierten Sportbereich kommt, dann eben auch das Back-to-Competition sozusagen.
Okay, das spare ich mir zum Glück. und das würde mich jetzt noch abschließend interessieren, wie oft kommt es eigentlich vor, dass du dann sagst, weil es ja doch langes Durchhalten ist, ich meine, bei mir sind es jetzt gerade einmal 4 Wochen, aber wenn du dann, also wann kommt denn der erste Hänger bei diesen Patienten? Weil es ist ja ein langer Weg und was empfiehlst du da? Ich habe mir schon überlegt, brauche ich irgendwann vielleicht einmal Mentalcoaching oder so? Oder ist das was man irgendwie in den Griff kriegt?
Also ich glaube, es ist grundsätzlich was sehr Individuelles. Der Verlauf ist ja nicht bei jedem gleich, nicht jeder heilt gleich, nicht jeder hat dasselbe Schmerzempfinden. Es braucht auf jeden Fall viel Geduld und Resilienz. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich realistische zeitliche Ziele immer setzt, also Step by Step, wie man so schön sagt. Aber das muss realistisch sein, auch für den Anspruch an sich selbst. Ja, man kann sich schon vornehmen, dass man jeden Tag 3 Stunden trainiert, aber das ist halt im Alltag nicht realistisch. Das heißt, im Versuchen, lieber einen Plan zu erstellen, genau. Also das, was realistisch umsetzbar ist und das, was man immer mitgeben kann, ist, man darf oder soll die Verletzung schon immer auch als Chance sehen. Ja, das klingt immer sehr abgedroschen, aber es ist tatsächlich so und es ist auch im Spitzensport so, wo es ja um ganz andere Summen noch vielleicht geht. Es gibt, jeder Mensch hat körperlich sicher Defizite, die er irgendwie im Laufe des Lebens aufgebaut hat. Und im Rahmen von so einer Rehabilitation kann man sich mit diesen Dingen nochmal auseinandersetzen und kann vielleicht besser körperlich auf jeden Fall aus der Verletzung rauskommen. Und das höre ich oft davon.
Comeback stronger.
Genau, comeback stronger. Und das höre ich oft von Patienten, die sagen, hey, das, ich war noch nie so fit wie nach der Rehabilitation sozusagen. Und das ist ja nur die körperliche Komponente, ja. Verletzung als Chance, das kann ja auch, es ist ja auch ein Learning, das man im mentalen Bereich macht. Du hast angesprochen, im Mentalcoaching, die Verletzung hat immer viele Komponenten, ja. Die hat eine körperliche Komponente, die hat eine mentale, eine psychische Komponente, die ja ganz eng miteinander verbunden sein. Und es hat auch natürlich eine Beziehungsebene, das jetzt nicht nur mit dem Partner, sondern auch eben Belastungssituationen.
Mein Partner weiß mittlerweile, wo die Waschmaschine steht.
Ja, genau. Also, es war wachsen ja alle daran vielleicht oder im besten Fall, genau. Und ich glaube, so soll man das auch sehen. Also die Verletzung kann auch Dinge in Gang setzen, die man normalerweise nicht so sehr pflegt oder die man eher hinten anschiebt. Und in der Verletzungssituation muss man dann über solche Dinge auch mal über einen Schatten springen vielleicht.
Ja. Ja, und jetzt morgen starten die Semesterferien in Oberösterreich. Hoffentlich heißt es nicht für dich gleich richtig viel Arbeit. Aber trotzdem, was gibst denn du den Familien, die jetzt vor allem alle auf Urlaub fahren werden, was gibst denen denn mit, dass die Eltern und auch vor allem die Kinder gut wieder nach Hause kommen?
Also hoffentlich haben sie sich in den letzten Wochen und Monaten körperlich schon gut vorbereitet. Ja. Da ist es jetzt schon etwas knapp, das jetzt noch zu machen. Aber die beste Prophylaxe ist natürlich eine hohe Fitness. Mhm. Ja, das ist das eine. Das zweite, also das darf man nicht unterschätzen. Ja, jetzt gerade wenn man da jetzt eher im Flachland wohnen, ja, und dann fährt man, keine Ahnung, ins Ötztal nach Obergurgl und ist auf 3000 Meter. Man darf auch die Höhe nicht unterschätzen, die strengt an. Ein ganzer Skitag ist lange. Mhm. Die Piste verändert sich im Laufe des Tages. Die Müdigkeit wird mehr.
Vor allem dann noch am dritten Tag.
So ist es. Der Skiurlaub, wollte ich gerade sagen, dauert mehrere Tage. Die Skipässe sind teuer. Man möchte natürlich den Tag ausnutzen, ist auch alles klar. Aber die Müdigkeit ist ein großer Faktor. 70% der Verletzungen passieren am Nachmittag. Das heißt, das ist einmal eine Information. An der Fitness, wie gesagt, kann man kurzfristig nichts mehr ändern, aber man kann sehr wohl schauen, dass man vielleicht einmal Pausentage einlegt, wenn man jetzt eine ganze Woche unterwegs ist, dass man vielleicht einmal am Nachmittag auslässt, dass man angepasst an die Wettersituation vielleicht den Skitag kürzer hält, dass man auf genug Erholung achtet, dass man das Kniegelenk in der Früh warm macht sozusagen, also ein paar Aufwärmübungen, das Kniegelenk, wenn es sehr kalt ist in der Höhe, auch warm hält. Das kühlt ja am Sessellift zum Beispiel sehr stark aus. Ja. Also, dass man da etwas vorbereitet ist, das ist etwas, was man immer einfach umsetzen kann. Dass man, ist auch ein Thema, gibt es auch Statistiken, der Alkohol.
Ja, leider.
Kuratorium für Verkehrssicherheit hat es einmal eine Untersuchung gegeben, dass am Nachmittag 20% der Skifahrer mit über 0,5 Promille auf der Piste sind. Ja, Alkohol. Ja.
Hast du das bei dir im Krankenhaus auch beobachtet?
Ja, natürlich, natürlich. Also ich würde sogar mich behaupten trauen, dass die Zahl noch höher ist, der alkoholisierten Skifahrer. Und das hat jetzt sozusagen nicht nur einen Einfluss auf einen selbst, sondern auch wenn man selber nüchtern und fit auf der Piste ist, gibt es vielleicht andere Menschen, die am Nachmittag nicht mehr so gut unterwegs sind. Ja. Und dadurch erhöht sich natürlich auch ein Kollisionsrisiko. Ja. Das heißt, wenn man dann am Nachmittag defensiver unterwegs ist, ist das sicher kein Nachteil. Ja. Das sind sozusagen so ein bisschen die Dinge, die man da machen kann. Also das Aufwärmen, das Vorbereiten und natürlich
auf
eine Sache.
Hören.
Genau, eine Sache, was man auch noch machen kann, ist, dass man das Material halt noch einmal jetzt überprüft.
Ja.
Bindungseinstellung, Sicherheitsbindung, nochmal überprüft, ist das alles in Ordnung. Und auch bei Leihskier, die ja immer mehr Beliebtheit haben, ist das schon ein Thema. Man muss vielleicht nicht immer den Rennski ausleihen, den man vielleicht mit der eigenen Skitechnik gar nicht so unter Kontrolle hat.
Es reicht eigentlich der Hobby.
Genau, also das hängt natürlich immer angepasst an das eigene Vermögen. Aber der extrem scharf präparierte Rennski, der ist vielleicht nicht in jedermanns Hand der optimale Ski. Ja. Der braucht mehr Kraft und wenn man die Kraft über den Tag nicht hat, dann wird das irgendwann einfach zum Risiko. Ja? Ja. Und zur längerfristigen Prophylaxe, natürlich Skitechnik ist ganz ein wichtiges Thema. Das wird man jetzt in 2 Tagen auch nicht verändern können, aber
vielleicht einmal einen Trainer
nehmen. Auch der beste Skifahrer, aus eigener Meinung, beste Skifahrer mit hohem Selbstbewusstsein, dem würde es nicht schaden, hin und wieder einmal eine professionelle Stunde zu nehmen bei einem guten Skilehrer. Da kann man nur lernen. Ja. Und auch das ist natürlich eine ganz starke Prophylaxe, weil die meisten Verletzungen passieren ja selbstverschuldet sozusagen. Ja, also die sind ja nicht durch Fremdbeteiligung, das sind ungefähr 20% Selbstbeteiligung, Fremdbeteiligung. Ja, ja. Die restlichen 80% sind im Prinzip selbstverschuldet.
Ja, also wir konnten jetzt noch stundenlang weitersprechen, aber wir sind jetzt zeitlich schon sehr vorangeschritten und deshalb auch meine letzte Frage, weil es jetzt sicher ganz interessant ist, nämlich was du machst, damit du eben nach deinem Skitag keinen Chirurgen brauchst. Also wie bereitet sich Martin Hausberger auf die Skisaison vor?
Also ich bereite mich nicht spezifisch vor. Ich hoffe, dass meine Fitness trotz der immer geringeren Freizeit, die ich aufgrund meiner beruflichen und familiären Situation habe, dass die Fitness gut genug ist. Ja. Versuche eben über das ganze Jahr aktiv zu sein, fit zu bleiben. Das ist meine Hauptvorbereitung und ja, ich bin einer der wenigen, der bei der ersten Gondel oben aussteigt und ein Aufwärmprogramm macht für zumindest 5 bis 10 Minuten. Also da kann man das...
Motivierst du dann dein Umfeld,
ja, das mit dir zu machen? Ja, auf jeden Fall. Ich fahre vorher nicht los. Ja, also ich mache meine paar Kniebeugen, meine Stabilisierungsübungen. Ja. Das ist schnell erledigt. Mhm. Das dauert keine 5 Minuten und man ist dann einfach reaktionsschneller. Man hat einfach Körperspannung vorher und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und ich bin auch niemand, der den ganzen Tag Skifahrt.
Mhm. Ja, das macht sicher Sinn.
Genau, und damit hoffe ich, dass mir Verletzungen selber erspart bleiben, aber auch den
sonst
besten...
Sonst weißt du, wo du dich behandeln lässt.
Nette Kollegen, kompetente Kollegen, wo ich, glaube ich, gut behandelt werden
sehr
würde.
Gut. Danke, lieber Martin, und noch eine schöne Skisaison.
Danke.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.